SRF 1. Das ist das Regionaljournal Aargau-Solothurn mit diesen Themen. Mehr Leute, mehr Verkehr, mehr Probleme. Die zukünftige Entwicklung vom Kanton Aargau. Und Biobauer, Fischzüchter und Lehrer im Bereich Naturschutz. Der Thomas Baumann von Suhr. Und das Wetter weiterhin ungewöhnlich warm. Morgen gibt es dazu noch Regen. Am Mikrofon der Remo Vitelli. Im Kanton Aargau geht es gut. Immer mehr Leute wollen hierher wohnen. Der Verkehr rollt, die Schulen haben einen guten Ruf und schöne Naherholungsgebiete sind direkt vor der Haustür. Ein neuer Bericht von der Aargauer Regierung zum Thema Nachhaltigkeit zeigt jetzt, nicht alles ist so gut, wie es auf den ersten Blick aussieht. Claudia Rey.
Die Bevölkerung im Aargau wächst und wächst. Beim Kanton rechnet man damit, dass schon in 10 Jahren 100'000 Leute mehr im Aargau leben. Damit gehört der Aargau in der Schweiz zu den Spitzenreitern in Sachen Wachstum. Das grosse Wachstum sei ein Problem, sagt Norbert Kreuchi vom Departement für Bau, Verkehr und Umwelt.
Wir bauen im Kanton Aargau jeden Tag ein ganzes Fußballfeld verbauen. Das heisst, das ist nachher nicht mehr Landwirtschaftsland insbesondere, weil es ist vor allem das Landwirtschaftsland, das hier verbaut wird. Und das führt natürlich zu einer Belastung von unserer natürlichen Umwelt.
Die Raumplanung ist also gefordert. Sie muss eine Lösung finden, wie man näher zusammenleben kann, ohne dass der Kanton Aargau an Attraktivität verliert.
Wir versuchen natürlich, über den Anreiz ein bisschen verdichtet zu bauen, hier ein bisschen eine Steuer umzulenken. Also verdichtet zu bauen soll eigentlich dazu führen, dass man auf kleinerem Raum, auf kleineren Nutzflächen mehr Leute kann unterbringen und dann einen Wohnraum eigentlich schaffen.
Die Idee des verdichteten Bauen ist nicht neu. Schon seit ein paar Jahren versucht man so, die Grünfläche zu schonen. Dass die Strategie die ersten Früchte trägt, kann man jetzt im Bericht der Regierung sehen. In den letzten 4 Jahren hat man weniger Bauzonenfläche pro Person verbraucht. Das heisst, die Bevölkerung wächst zwar stark, aber es wird nicht mehr so viel Land verbaut.
Wir sind wirklich auf gutem Weg. Wir haben viel erreicht im Kanton Aargau. Wir können uns aber nicht ausruhen. Es geht weiter. Jetzt geht es darum, dass wir die Trends, die man ein bisschen sieht, woher es gehen will, dass man dort vor allem auch versucht, nachher entsprechend in der Politik so zu handeln und so umzusetzen.
Jetzt ist es also an der Politik, sich zu überlegen, wie man noch mehr für die nachhaltige Entwicklung machen könnte. Im Bericht selber gibt es nämlich keine konkreten Vorschläge.
Über die Festtage hat es in der Region einen Haufen Einbrüche gegeben. Die Aargauer Polizei meldet, allein am Heiligabend hat es Eiken im Fricktal mehr als ein halbes Dutzend Einbrüche gegeben. Auffällig sind überhaupt, dass es häufig in Orten passiert, die nahe sind an der Autobahn, eben das Eiken an der A3, aber auch daran eins nachher hat es einen Haufen Einbrüche gegeben, schreibt die Polizei. Man geht darum davon aus, dass die Einbrecher über die Grenze kommen und dann über die Autobahn auch wieder abgehen. Auch ein Haufen Autos sind aufgebrochen worden in den letzten Tagen. Die Solothurner Kantonspolizei schreibt, in der Gegend von Solothurn haben Diebe ihr letztes fast 20 Auto geknackt. Zwürerlingen hat gestern bei einer Familie am Christbaum nicht nur Kerzen brennt. Es sei ganz schnell gegangen, schreibt die Aargauer Kantonspolizei, und der ganze Baum habe brennt. Die Feuerwehr sei aber auch sehr schnell durch und hat den Brand Zwürerlingen können löschen. Verletzt worden ist niemand. Wir haben Gäste in diesen Tagen. Hier im Regionaljournal reden wir auch oben mit jemandem, der zwar sonst vielleicht nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht, der aber sicher viel zu erzählen hat. Heute ist es der Biolandwirt Thomas Baume. Er hat Suhr, sein Hof, der Galeckenhof, gilt als ein sehr innovativer Landwirt und gibt unter anderem auch Kurs im Aargauer Naturmuseum Naturama. Thomas Baume, es ist Zeit zum Zurückschauen auf das Jahr, so zwischen Weihnachten und Neujahr. Hat er ein gutes Jahr gehabt?
Ja, wir haben ein gutes Jahr auf dem Hof, ja, und auch im Naturama haben wir ja das 10-Jahr-Jubiläum mit vielen Aktivitäten. Das war ein sehr interessantes Jahr gewesen, ja.
Was die genau im Naturama machen, über das wollte ich dann nachher ein bisschen ausführlicher reden, aber erzähl jetzt erstmal so ein bisschen von eurem Hof. Was macht ihr das fest, dass es ein gutes Jahr ist gewesen, ja, im Betrieb?
Also wir haben auf dem Betrieb die gute Situation, dass wir ja vielfältig sind. Also wir haben Milchgeissen, machen Direktvermarktung, machen auch etwas Ackerbau. Und wie das so ist in der Landwirtschaft, wo man ja vom Wetter abhängig ist und so weiter, kann nie überall alles gut sein. Und manchmal ist ein Bereich schlecht und ein anderer Bereich ist wieder besser. Und darum hat man eigentlich, wenn man einen vielseitigen Betrieb hat, hat man irgendwo eine Freude.
Also so gesehen müsste es fast jedes Jahr gut sein, weil irgendwie irgendetwas ja, gut oder
ja,
immer. Oder
ja, wie? Ja. Also wenn es überall dann schlecht ist, dann wäre es, glaube ich, eine Katastrophe, die andere Leute auch schwer würden merken.
Beschreibt mal, ihr habt es zwar erwähnt, ihr habt Geissen unter anderem, ihr macht ein bisschen Ackbau, aber beschreibt so ein bisschen den Ort, wo ihr lebt und arbeitet.
Also es tönt vielleicht idyllisch, eben Landwirtschaftsbetrieb, aber wir sind mitten in Sur. Und Sur ist wirklich eine Agglomerationsgemeinde mit schon fast 10'000 Einwohnern. Mit all diesen Ansprüchen und Problemen, die eben so eine Agglomeration mit sich bringt. Also das heisst zum Beispiel, wenn ich jetzt da in den Nachrichten gehört habe, dass es immer mehr Leute gibt im Aargau, spüren wir das eben hier in Sur, wo ja so das Zentrum vom Wachstumsgürtel oder in dem Wachstumsgürtel innen ist, spüren wir das als Landwirt auch, dass die Ansprüche der Leute, die wollen nicht nur wohnen, sondern die wollen natürlich auch zu oben joggen oder reiten.
Also was heisst, dass die Leute trampeln über den Acker?
Ja, das ist also tatsächlich so. Wobei, ich muss jetzt da gerade korrigieren, das hat sich auch verändert. Vor 15 Jahren habe ich mich auch aufgeregt, wenn ich da eine Hecke gepflanzt habe und einen schönen Krautzaun mit Blumen versucht habe zu pflegen und dann laufen mir die Leute durch. Und dann habe ich mich immer aufgeregt. Bis ich plötzlich gemerkt habe, ja hallo, die Leute, die wollen ja da, die brauchen da, oder? Die nutzen wirklich das, was ich da anbiete, wenn ich Hecke pflanze mit einem Krautzaun. Dann gibt es dort einmal so den Sommer durch so richtige Trampelpfähle, wo die Leute durchlaufen. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Bedürfnis der Leute und inzwischen freut es mich eigentlich.
Also sie gehen schauen oder Blümchen pflücken oder was?
Sie gehen einfach, sie laufen dann wirklich durch die Landschaft durch, oder? Also früher sind sie einfach auf den Wegen gelaufen, ein bisschen Stier und erlebt man natürlich auch die Landschaft nicht so gut. Also Gerüche oder Blumen eben oder vielleicht einmal ein Eidechsel oder so. Aber wenn sie dann ein bisschen rausgehen, in die Felder raus und dann einen Trampelpfad noch gehen, dann sind sie auch so ein bisschen in einer anderen Welt drin, oder? Ein bisschen eben weg von Teer und Spannteppich und so, sondern sie haben das Gefühl, ein bisschen in der Natur zu sein und die Leute schätzen das, oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, aha, die finden ja das eigentlich gut, dass sie dort durch können laufen. Und seit ich das so anschaue, gibt mir das ganz ein anderes Gefühl, oder? Also ich muss mich nicht aufregen, sondern ich denke mir, ich kann etwas Dienstleistung liefern für die Leute, oder?
Allerdings zahlt ist die Dienstleistung in dem Sinn direkt dann nicht?
Nein, also es hat nicht irgendwie ein Kessel, das ich aufstelle und dann macht sie das mal, oder so ein Drehgestell wie bei den Skilift jetzt. Nein, sie können einfach durchlaufen, wobei, da gehören vielleicht meine Bauernkollegen nicht so gern, aber wir kommen natürlich Direktzahlungen über vom Bund, oder? Also die Landwirtschaft, und zwar massiv, das muss man sagen, das sind ja etwa 4 Milliarden insgesamt pro Jahr. Und von dem her wird ein Teil schon abgeholten für das, dass die Leute eben dort durchlaufen können. Respektive, ich kann dort eine Hecke machen oder Weizen. Unsere Agrarpolitik ist eigentlich so gut, dass ich wählen kann, ob ich etwas für die Natur und die Leute machen oder ob die produzieren, Nahrungsmittel produzieren. Da kommt man etwa finanziell gleich gut weg, oder? Sogar vielleicht noch ein bisschen besser, wenn man eine Hecke macht.
Ihr sagt, die Leute haben ein Bedürfnis, eben grob gesagt, über euer Land zu schalpen, aber fein gesagt oder schön gesagt, eben zu schauen, was kreucht und fleucht auf eurem Land. Denkt ihr, das ist noch vermehrt? Hat das zugenommen? Ich weiss nicht genau, wie lange ihr schon Landwirtschaft betreibt, aber ihr habt ja sicher einen Überblick über sicher die letzten 10, vielleicht 20 Jahre. Hat sich das Bedürfnis, hat sich das verstärkt? Sind es mehr Leute und haben die Leute mehr das Bedürfnis so ein bisschen zurück zur Natur?
Ja, ganz, ganz bestimmt. Es hat sich also stark verändert. Also, früher haben die Leute noch wahnsinnig Respekt gehabt vor einem Heuwiese, wo gestanden ist, oder vor einem Weizenfeld. Der Respekt ist heute ein bisschen zurückgegangen. Also, vor Nahrungsmitteln hat man nicht mehr so viel Respekt. Also, es kann schon mal sein, dass irgendwie ein Kind in einem Feld, in einer Wiese, in einer Tschute, wo das Gras irgendwie kniehoch ist, oder? Das muss man immer wieder sagen, die Leute informieren, sie wissen es nicht mehr. Aber das andere, das zu nutzen, das ist ganz sicher gestiegen. Also vor 20 Jahren, wir sind jetzt fast 23 Jahre auf dem Hof, und wenn wir sind zwar ein biologischer Betrieb, aber es hat Nachbarn, wenn die mit den Spritzen Felder haben müssen behandeln mit Pflanzenschutzmitteln, dann hat sich da eigentlich niemand aufgeregt, oder? Und heute ist es aber so, dass die Leute sehr sensibel sind auf das und vielleicht einmal den Vogel zeigen, wenn einer geht auf die Felder spritzen. Hingegen, wo wir vor 20 Jahren die erste Hecke so schön am Rand durchs Acherland durchgesetzt haben, hat das einen riesen Wirbel gegeben und Sträuchli sind zur Nacht ausgerissen worden. Von wem wissen wir heute noch nicht. Wir haben sie dann wieder gesetzt am nächsten Tag, und das hat dann einen riesen Aufruhr gegeben. Die Leute sind der Meinung, da gehört keine Hecke her. Sogar die Landwirtschaftskommission ist einberufen worden. Und man hat das Gefühl gehabt, ja, da Hecke, da braucht es nicht. Die Vögel können dort in die Wald rufen, oder? Und heute ist es umgekehrt. Also heute wird man sehr begrüßt und angesprochen und gelobt, wenn ich heute irgendwo eine Hecke setze. Also das ist ein starker Wandel, oder?
Warum überhaupt Bio, Thomas Baume? Ihr habt vorhin erwähnt, vor 23 Jahren war es noch nicht gang und gäbe gewesen. Was ist so die ursprüngliche Motivation für euch, es so zu machen?
Also das eine war, ich habe bei konventionellen Bauern Landwirtschaftslehre gemacht. Und eines hatte ich so ein Erlebnis gehabt, ich musste ein Maisfeld düngen und habe da die Säcke aufgeschnitten, die Düngersäcke, habe die Düngerstreuer reingeladen. Und ohne Händchen. Und es ist eigentlich nichts passiert. Und am nächsten Tag hat es mir plötzlich die Haut gelöst von den Händen. Und dann habe ich, irgendwie ist es mir durch den Kopf gegangen, habe ich gedacht, ja, also das kann ja nicht gut sein, wenn es für mich so gravierende Folgen hat, dass mir da die Haut schält an den Fingern, dann ist das sicher im Boden innen für die Tiere, die ja eigentlich die Fruchtbarkeit vom Boden herstellen, sicher auch nicht gut, und das Ganze in der Nahrungskette innen nicht gut. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund war, eben wir haben den Hof zumindest in Sauer innen, 50 Meter vom Denner und vom Gob entfernt. Und damals hat man eigentlich Bio- Lebensmittel nur gerade so in spezialisierten Körnerläden in Zarau bekommen, aber Coop und dann noch nichts von Bio. Und damit wir uns haben können abgrenzen mit unserer Direktvermarktung, haben wir gesagt, ja, wir machen Bio, dann kommen die Leute zu uns kommen, das holen in Bio-Qualität, die wir anbieten, Rüebli, Eier, Brot und so weiter. Und den Rest gehen sie dann in Coop oder in Denner kaufen.
Und das hat funktioniert? Die Leute sind wirklich bei euch gekommen, ja, und haben die Bio-Sachen,
ja,
gekauft?
Ja, genau. Das, glaube ich, ist die Chance gewesen, dass wir wirklich so eine Stammkundschaft haben können aufbauen, die uns heute noch treu ist, wo zuerst in unser Lädchen kommt und dann in die Coop geht. Und ich hoffe, dass sie dann dort das noch kaufen, was sie brauchen, auch in Bio-Qualität. Oder?
Aber es ist nicht so, dass ein Grossverteiler heiss Wasser abgrabt.
Nein.
Funktioniert jetzt noch gleich wie dann?
Ja, ich würde sagen, ja. Ja.
Ihr habt vorhin beschrieben, eben, ihr macht echt mitten in der Aglo-Bauerei. Was ist das für ein Gefühl? Was hat er für einen Blick auf, ja, die moderne Welt gerade nebendran? Was hat die Welt für einen Blick auf euch und euren Betrieb?
Ja, also das hat schon jetzt ganz praktische Nachteile, oder? Wenn du kannst nicht auf der Galecke am halb eins einen Motorsage anlassen. Wenn du irgendwo im Jura, im Gückeri-Hüe-Bauernhof hast, spielt das überhaupt keine Rolle, oder? Dann kannst du noch viel mehr eigentlich deinen Tag einteilen, wie du willst. Oder auf der Strasse, wenn wir Geissen auf die Weide tun und da 13 Gegeli zurückbleiben, oder? Das passiert halt, dass sie gerade dann auf dem Weg zur Weide noch ein bisschen ausscheiden. Dann muss man die zusammenwischen, oder? Sonst hast du sicher irgendwie Reklamationen von den Leuten. Also das sind so ein bisschen die Nachteile. Und die Vorteile sind wirklich, du bist bei den Leuten, du spürst Trends, die die Leute oder so das städtische Leben bringen. Da können wir viel schneller aufnehmen. Und dann haben wir natürlich die Leute eben vor dem Laden, oder? Und wir können eigentlich ein gutes Image geben. Unsere Geissen, die kann man frei besuchen. Und da sind immer sehr viele Leute, wo die Geissen kommen anschauen. Natürlich vor allem, wenn sie einen Junge haben im Februar, März. Da ist immer ein riesen Andrang von Familien, wo die Geissen kommen anschauen. Und das eben so ein bisschen spüren, was läuft in der Stadt, was wollen die Leute, das denke ich, das ist ein enormer Vorteil. Beispiel Geissenkäse, oder? Eben, das haben wir so ein bisschen gespürt, wo wir angefangen haben, ist die Frage gewesen, ja, was machen wir jetzt, oder? Das war zur Diskussion gewesen, Kühe, Kuhmilch, einfach so ein bisschen das Traditionelle. Und dann haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht, da hat es eigentlich schon genug auf dem Markt von diesen Produkten. Aber wir haben Anfragen gehabt von so einem Käsehändler, er wette einen Geissenkäse.
Also ein Chèvre?
Genau, ein Chèvre. Und so sind wir dann eigentlich drauf gekommen. Und am Anfang vor 20 Jahren haben wir nur eben dem Käsehändler geliefert und auf Zürich und auf Bern, wo der Trend schon ein bisschen stärker war.
Sorry, noch geschwind zum Verständnis, die machen das auch selber auf dem Hof.
Die genau.
Haben, Käserin im
genau,
Hof.
Ja. Genau, das ist Susanne Clemens. Wir melken und sie kommt dann Milch über und macht den Käse draus und tut den auch selber dann vermehrten. Und bei uns eben, wo wir angefangen haben, so Zur und Aarau, haben viele noch sehr Nasen gerümpft und gesagt, was, Geissenkäse, mit Geissenmilch bin ich gross geworden, da kann ich nicht mehr sehen. Und das hat sich jetzt heute auch so verändert, dass die Urbanität eigentlich auch zu Aarau angekommen ist und dass das geschätzt wird, oder? Dass die Leute nicht mehr einfach einen Tilsiter wollen, wo kein Gau hat, wo einfach eine Gummimasse ist, oder? Sondern sie wollen wirklich Nahrungsmittel, die wieder charakteristisch sind. Oder? Sie wissen, ah, das ist der vom Galecken, dort bin ich auch schon gewesen und der hat den und den Gau, oder?
Die gelten überhaupt als sehr innovative Bauer. Eines neuesten Projekt oder eines von euren neuesten Projekten ist ein Teich, ein Karpfenteich. Der spinnt ja, der züchtet Karpfen. Isst ja niemand mehr heute.
Ja, ja. Hat auch wieder ein bisschen Zusammenhang gerade mit den Nachrichten, die sie gelesen haben. Es kommen immer mehr Leute in Aargau. Und das sind ja sehr oft auch Ausländer, also aus südeuropäischen Ländern. Und dort ist zum Beispiel Karpfen eine beliebte Delikatesse.
Der Weihnachtskarpfen.
Der Weihnachtskarpfen, ja. Also es hat ja Gebiete in Deutschland, aber eben so Jugoslawien, Ex-Jugoslawien, Tschechei und so. Dort hat das noch Tradition und viele Leute, die jetzt hier bei uns leben und arbeiten, verlangen eigentlich halt ihre Nahrungsmittel, die sie aus der Heimat kennen. Und da habe ich gedacht, ja, das könnte eine Marktlücke werden oder ein guter Betriebszweig von uns. Und haben mir dann ein bisschen Gedanken gemacht.
Ja, und dazu geführt hat, ihr habt knapp 100'000 Franken in die Finger genommen und habt so einen Teich angelegt. Ja. Wie sieht jetzt der aus und wie entwickelt sich der? Müsst ihr ein bisschen erzählen, im Moment könnt ihr noch keine Fische fischen dort.
Genau, genau. Das Ziel ist eigentlich, dass wir qualitativ gutes Karpfenfleisch produzieren wollen. Und das habe ich so ein bisschen in Erfahrung gebracht, ist, wenn die Karpfen aufwachsen mit dem, was sie im Teich innen selber finden. Also, das ist ein bisschen Allesfresser, er frisst Würmer, er frisst Pflanzen, Wasserinsekten und so weiter. Das heisst aber, dass sie natürlich auch viel langsamer wachsen, aber sie kommen dann fest und auch geschmacklich gutes Fleisch. Man könnte die fuhren, oder? Mit Getreide, was von der Ernährung oder von den Nährstoffen her völlig unsinnig ist. Und dann werden sie feiss, aber sie sind natürlich innerhalb zwei Jahren von 0 auf 800, oder? Und bei uns geht es 3 oder 4 Jahre. Und was bei uns noch eine Rolle spielt, den Teich haben wir vor 3 Jahren gebaut. Und dort haben wir die Auflage gehabt, dass wir eigentlich den Unterboden vom Aushub haben müssen die Folie überdecken. Wir haben das müssen abdichten mit einer Folie, weil das ist käsiger Untergrund. Und das ist ein nährstoffarmer Boden. Und da hat er sich ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt ist einfach noch nicht so viel in diesem Teich innen gewachsen an Wasserpflanzen, dass man die Karpfen schon aussetzen kann. Also es hat ja keinen Wert, dass sie abnehmen. Sie müssen dann schon ein bisschen zunehmen, oder?
Also das heisst, ihr wartet sich seit 3 Jahren und voraussichtlich noch, was habe ich gelesen, 2 Jahre oder so,
genau,
bis sich dort ein kleines Ökosystem hat gebildet, wo nachher eben diesen Karpfen eine Lebensgrundlage bietet.
Genau.
Und nachher, was ist der Plan? Wie gross wird die Produktion? Wie viele Fisch zieht dort mal zum Wasser aus?
Also wir setzen mal etwa 500 so K2 aus. Das sind so kleine, so, ja, so handgrosse Fischli. Und die sollte in 3 bis 4 Jahren dann so 30 cm grosse Möcke werden, oder?
Also 2-3 Kilo Fisch.
Genau, so. Genau. Und eben, meine Mutter hat auch mal Karpfen gemacht. Also wir haben nicht so Tradition hier in der Schweiz mit den Karpfen. Und wir haben irgendwie dann eine Fischsuppe gemacht, einfach verhackt. Und ich mag mich noch erinnern, ich habe mehr Gröte im Maul gehabt als etwas anderes. Und heutzutage tut man aber die Karpfen filetieren. Und das gibt natürlich ein schönes Stück Fleisch. Und es gibt dann noch so ein Maschinerei, wo feine Schnitte das Filet macht, weil der Karpfen hat den Nachteil, dass auch noch dort innen ein bisschen Gröte hat. Aber die Gröte werden dann mit dem Backen, dadurch, dass sie angeschnitten werden, werden sie eigentlich knusprig, dass man das nicht merkt, wenn man sie isst, oder? Und Karpfen ist eben auch jetzt so ein bisschen in den Metropolen, ist das so ein bisschen ein In-Fisch für so super Menü, also Menü, also Tellerservice, oder? So, ja, genau.
Süssauer habe ich mal gehabt. Ist also lecker gewesen.
Ja.
Der Karpf, der kann gerade das Stichwort sein, um noch über das reden, was ihr eben nebst dem eigenen Betrieb noch macht, nämlich im Naturama gebt ihr Kurs. Unter anderem habt ihr auch dort Kurs angeboten, Karpfen züchten. Erzähl ein bisschen von dieser Arbeit. Zuerst mal, wie seid ihr dazu gekommen und konkret, wie macht ihr das dort?
Ja, ich bin von der Ausbildung her eben Landwirt und habe aber noch Agronomie an der ETH studiert. Und ich habe da dann die grosse Chance gehabt, im Naturama die Stelle anzutreten im Bereich Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Und das ist natürlich eine super Kombination für mich. Einerseits habe ich daheim einen Hof, wo ich gewisse Sachen ausprobieren kann und nachher dann eben, wie jetzt der Karpfenteich, daraus einen Kurs machen im Naturama, um das anderen Bauern zum Beispiel vorzustellen. Umgekehrt komme ich vom Naturama wieder Einflüsse über, die ich dann auf meinem Betrieb kann umsetzen und das ausprobieren.
Nur Karpfen sind es natürlich nicht, die geben auch andere Kurs. Was habt ihr so für Themen im Angebot? Was macht ihr so?
Also das geht von zum Beispiel, wie tue ich das ist ein aktuelles Thema jetzt im Winter, Heckenpflege. Früher hat ja jeder Bauernbetrieb 5 ledige Onkeln und 5 ledige Tanten gehabt. Die haben den ganzen Winter durch die Haselsträuche abgeschnitten mit dem Gärtel und Bürdeli gemacht und noch Stumpen dazu geraucht, oder? Vielleicht 2-3 Bürdeli am Tag, aber für den ganzen Winter hätte da gleich recht viel Bürdeli gegeben und die Hecken sind gepflegt und haben eigentlich die ökologische Funktion können übernehmen. Dann wieder im nächsten Frühling. Und heute ist das nicht mehr so, oder? Heute sind die meisten Bauern alleine auf dem Betrieb. Und wenn wir wollen, auch in unserem dicht genutzten Kanton Aargau, wenn wir auch dort weiterhin hecken wollen, müssen wir den Bauern Methoden anbieten, mit Maschinen zum Beispiel, die sie auf dem Hof haben oder wo sie zusammen tun, im Lohn eigentlich austauschen. Müssen wir ihnen, den Bauern, eben ein Angebot machen, wie ich die Hecken maschinell pflegen. Das ist zum Beispiel so ein Angebot. Oder wir haben auch für Bauämter einen Kurs, wo wir sagen, wie tut man naturnahe Rabatten gestalten in der Stadt oder in den Dörfern. Oder wir haben für Gemeinderäte Kurs oder einen Kurs, wo wir sagen, wie tue ich zum Beispiel den Naturschutz, wo eigentlich ja eine Pflichtaufgabe ist in jeder Gemeinde, wie tue ich den organisieren?
Thomas Baumer, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist natürlich auch immer eine, so ein bisschen noch zum Vorausschauen, und macht so ein bisschen Pläne fürs nächste Jahr. Was habt ihr vor im nächsten Jahr?
Eben, das ist jetzt genau die Frage, die ich mir lange überlegt habe, dass sie dann diese Jahr nicht stellen, aber jetzt ist sie gekommen. Ich muss sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, und das ist ja so eins von den ersten Jahren, wo ich tatsächlich irgendwie kein Projekt jetzt vor mir habe.
Einfach nicht?
Einfach nicht, irgendwie. Bisher war immer irgendetwas gewesen. Und dieses Jahr kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen, es kommt das noch und dann das noch dazu und das noch dazu. Wobei, ich muss gerade wieder einschränken, wenn es dann so ist, es dunkelt mich ein bisschen verdächtig, es ist so wie die Ruhe vor dem Sturm, dass dann plötzlich gleich noch irgendwie das eine Möglichkeit gibt oder dort ein Türchen aufgeht, das kann schon sein. Aber bis jetzt habe ich noch nicht irgendwie so grosse Projekte, dass ich einen neuen Traktor kaufe oder noch einen zweiten Karpfenteich grabe. Habe ich noch nicht. Habe ich noch nie.
Thomas Baume, merci vielmals, dass du da ins Studio gekommen bist. Danke vielmals für das Gespräch. Und alles Gute für die Zukunft.
Danke vielmals.
Das ist das Regionaljournal Aargau Solothurn auf SRF 1. Hier noch eine Übersicht jetzt über die wichtigsten Themen von heute im Regionaljournal. Die grössten Herausforderungen, die auf den Kanton Aargau zukommen, sind das Bevölkerungswachstum und immer mehr Strassenverkehr. Das steht im neuen Nachhaltigkeitsbericht von der Kantonsregierung. Beim Kanton rechnet man damit, dass schon in 10 Jahren 100'000 Menschen mehr im Aargau leben. Über die Festtage hat es in der Region auffällig viele Einbrüche gegeben, vor allem in Orten, die nahe sind an den Autobahnen, sind die Einbrecher in die Häuser und haben gestohlen, was es hat zu holen gegeben. Der Wetterbericht jetzt noch mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
In der ersten Nachthälfte ist es zum Teil noch klar. Dann werden aber die Wolken wieder dichter und in der zweiten Nachthälfte fängt es dann vom Jura an wieder zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt zuerst noch bei 1000 bis 1400 Meter. Morgen bleibt es regnerisch und windig. Am Abend kommt dann auch noch eine Kaltfront und damit sinkt dann auch die Schneefallgrenze auf 1000, stellenweise sogar auf 800 Meter ab. Mit der Kaltfront wird auch der Wind noch stürmischer. Auf der Jurahöhe dürfte es Maximalböen zwischen 120 und 140 km pro Stunde geben. Im Flachland könnten die Böenspitzen zwischen 70 und 90 km pro Stunde zu liegen kommen. Morgen früh zeigt das Thermometer in Aarau etwa 4 Grad. Am Nachmittag liegt dann die Höchstwert zwischen Kränken und Wettigen bei rund 8 Grad. Am Freitagmorgen fällt noch ein bisschen Regen, oberhalb von rund 700 Meter Lokalschnee. Dann geht es zuerst bewölkt weiter, am Nachmittag gibt es dann von Westen her auch noch sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen zu Olten bei etwa 8 Grad.
Das war das Regionaljournal Aargau Solothurn auf SRF 1. Verantwortlich für den Inhalt und am Mikrofon der Remo Vitelli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.